Ein Zitat aus dem Buch Liste der gebliebenen Dinge von Katrin Schumacher. Ich will es festhalten, das Leben, weißt du? Ich will nicht einfach zugestehen, dass etwas ein Ende hat, dass etwas sterben kann, weggehen, verschwinden. Ich glaube nicht an den Tod. Ich will ihn nicht und ich weiß, dass es ihn nicht gibt. Zitat Ende. Das sagt Mirren in dem Buch Liste der gebliebenen Dinge von Katrin Schumacher. Erzählt wird die Geschichte des Liebespaares Mirren und Kato, die sich eine eigene Welt in ihrer Hütte, ihrer Bude einrichten. In dem Roman geht es um Liebe und Tod, um Zeit und Vergänglichkeit, um Kunst, Natur und um das flirrende Leben. Guten Tag, Katrin Schumacher.
Hallo.
Das ist kühn, die Existenz des Todes zu leugnen. Ist das möglich? Wie kann das gehen?
Tja, ich tue das natürlich nicht, aber meine Figuren in dem Roman, die tun das und die machen das, was sie wollen. Also Kato ist ja eine Frau mit einem relativ verrückten Koordinatensystem, was zum Beispiel Vertrauen bedeutet. Sie hat eine sehr schwere Kindheit, beziehungsweise einen Start in diese Kindheit, in dem ihre Mutter sie weggegeben hat. Sie ist immer eingeschlafen in dem Moment, als sie ihre Flasche kriegen sollte. Und Kato musste eigentlich von Anfang an sowas wie gegen den Tod anleben, auch wütend gegen den Tod anleben. Und Mirren nimmt diese Schwingungen auf, die Kato da hat, und versucht, sein eigenes Gefühl der Vergänglichkeit entgegenzustellen. Also das, was meine Figuren sagen, sagen natürlich meine Figuren und nicht ich. Aber ich habe sie über den Tod nachdenken lassen und fand es ganz folgerichtig, dass Mirren ist ja Maler, Malerin und will ja auch festhalten an den Dingen. Also zum Beispiel die Bilder, die entstehen, die sollen nicht verkauft werden. Wenn sie verkauft werden, werden sie sofort wieder gemalt, damit sie trotzdem noch da sind. Also es gibt eine Art von Umklammerung dessen, was da ist. Natürlich vielleicht auch gegen den Tod anmalen.
Geht es darum, in der Endlichkeit einen unendlichen Moment zu schaffen? Versuchen Sie das über die Kunst zu erreichen?
Naja, erstmal versuche ich das natürlich als Autorin. Wie war das noch? Wer schreibt, der bleibt. Ich versuche natürlich, etwas herzustellen oder zu schaffen, was in gewisser Weise bleibt und auch über mich hinaus bleibt. Ja? Und bei meinen Figuren ist es ähnlich. Interessanterweise bei Mirren noch eher. Also es ist dieses Festhalten der Dinge. Also es gibt diese Stillleben, die entstehen, diese Details, die gemalt werden, die sich dann zu einem großen Stillleben verknüpfen. Es gibt auch so ein Festhalten an den Bildern. Und bei Kato ist es ja so, sie hat so diesen seltsamen Beruf, den sie sich gesucht hat, diesen seltsamen Kunstberuf, dass sie Stillleben nachstellt, dann Menschen darin porträtiert und nachher aber diese Dinge, die sie da zusammengetragen hat, verkocht, also tatsächlich verkocht zu Dinners. Das ist ihre Art von Kunstevent oder Eventkunst. Und da ist es so, dass natürlich Vergänglichkeit mit im Spiel ist. Ne? Also da verschwinden die Dinge, da gibt es dann nachher noch das Bild, was auf dem Fotopapier ist. Das ist natürlich das, was bleibt, aber das, was auf dem Bild ist, verschwindet die Dinge genauso wie die Porträtierten.
Dann ziehen die beiden in eine Hütte, es ist so eine Art verwunschene Bude auch, in der es aus den Wänden bröckelt. Nun ist ja Bude schon ein seltsames Wort, also ich dachte an Studentenbude. Es gibt den Budenzauber auch. Was ist das denn für eine Bude, in der sich Mirren und Kato einrichten?
Das ist erstmal ganz lustig, dass Sie das fragen und auch auf dieses Wort abheben. Dieser Roman hieß tatsächlich bis Abgabe des Manuskripts und eigentlich auch schon bevor es ihn gab, schon bevor der erste Satz stand, er hieß Die Bude. Es ist ein wichtiges Wort für mich. Ich finde, eine Bude ein beschützter, beschützender Raum ist. Ich weiß nicht, ob Sie das früher gemacht haben, also über so einen Küchentisch eine Wolldecke legen und dann darunter krabbeln. Dieses Budenbauen als Kind habe ich immer im Sinn, wenn ich an Bude denke. Und eine Bude kann etwas sein, was ein Heim ist, ein beschützendes Heim. Und eine Bude ist auch immer etwas Gemachtes. Also die beiden sehen diese Hütte im Wald, ziehen dort ein und machen diese Hütte, die erstmal als Hütte dort steht, zu ihrer Bude. Und Bude in dem Moment ist etwas, was mit weißer Wandfarbe zu tun hat, mit funktionierenden Wasserläufen, mit Anpflanzen von irgendwelchen Kräutern, mit tatsächlich Bewohnen. Also ich würde schon sagen, dass die Bude ein guter wichtiger, friedlicher Ort ist, den die beiden sich erschaffen aus dieser Hütte.
Aber auch ein ganz geheimnisvoller Ort, ein Ort voller Rätsel. Es bröckelt aus den Wänden zum Beispiel. Beschützend, ja, sicher auch beschützend. Die Hütte schläft ja auch, bevor die beiden da hinkommen und sie zum Leben erwecken. Aber die bekommt auch ein Eigenleben.
Ja, die bekommt ein Eigenleben, wie auch so eine Beziehung natürlich ein Eigenleben bekommt. Und vielleicht auch eins, das man gar nicht so wahrnehmen kann und erstmal gar nicht so deuten kann. Also in der Bude ist es so, dass es manchmal aus der Wand rieselt oder von der Decke rieselt. Also irgendwas kommt da von außen herein in das, was die vorher schön weiß gestrichen haben oder mit Aluspiegeln verkleidet. Es gibt auch diesen Moment, wo es plötzlich so einen Knall gibt und die beiden kommen erschrocken in ihre Bude wieder rein und sehen, dass einer dieser Aluspiegel geborsten ist. Und zwar genau dort, wo der Vormieter oder Vorpächter oder Vorbewohner dieses Ortes so ein Loch in die Budenwand geschnitten hat. Die beiden versuchen das zu flicken, also kleben da so Comic-Heftchen drauf, Bilder, es sieht dann ganz hübsch aus. Aber trotzdem ist es so, dass irgendetwas passiert, was den beiden und vor allem Mirren unheimlich ist, weil sie können es nicht deuten, was da ist. Aber es ist, vielleicht kennen Sie das aus menschlichen Beziehungen, da ist es einfach so, da passieren dann Dinge, vielleicht ohne, dass man es merkt, und plötzlich ist da so ein Staubhäufchen irgendwo.
Ihr Buch ist voller Geheimnisse, auch magischer Geheimnisse, auch seltsamer Dinge. Einen Eiskeller in einen Felsen zu hauen, das macht man ja normalerweise nicht.
Ja, ich würde jetzt fast sagen, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das wollte die Figur. Also das ist ja das Schöne am Schreiben. Man hat da Personen, die kann man ihre Dinge tun lassen. Man kann die zum Beispiel auf eine Party schicken und dann mal beobachten, was da so passiert. Das finde ich persönlich das Schönste am Schreiben, dass ich Figuren in Situationen schicke und dann mal gucke, was da passiert. Und so war es auch mit dem Eiskeller. Also irgendwann hat sich Mirren gesagt, so, ich möchte einen Eiskeller hauen in diesen Hang hinein. Dass das dann zu einer leichten Obsession wird, die Kato auch nicht teilen kann, weil sie keine Lust hat, dort den Hang runter zu stiefeln und zu gucken, was Mirren da mal wieder rumhackt. Also sie hört immer nur diese seltsamen Geräusche, die da passieren. Und es ist ja auch nicht so einfach mit dem Hang. Erst gibt es da ganz lockere Erde, dann kommt die Gesteinsschicht. Und wie macht man das? Also es ist nicht ganz einfach, sich da etwas zu bauen. Aber anscheinend hat Mirren das Bedürfnis, sich irgendwie in diesen Hang zu graben und vielleicht auch so etwas Stetiges zu schaffen, dort, wo eine Bude steht, die vielleicht schon ein bisschen bröckelt. Also auflösen möchte ich es jetzt nicht. Es passiert ja auch noch was mit diesem Eiskeller. Aber wie gesagt, das war eigentlich gar nicht meine Idee, sondern das wollte Mirren so.
Der Felsen, das Licht sowieso taucht immer wieder auf, ganz wichtig. Wasser auch, ganz wichtig. Welche Rolle spielt denn die Natur in Ihrem Roman?
Spielt eine ganz große Rolle. Ich habe ein Buch geschrieben vor diesem Buch, das man vielleicht als Nature Writing bezeichnen kann. In der Naturkundenreihe von Matthes & Seitz habe ich über den Fuchs geschrieben. Das war ein Sachbuch, aber schon auch mit, würde sagen, belletristischen oder erzählenden Elementen. Da habe ich gemerkt, dass in dem Moment, wo man etwas genauer anschaut, es umso spannender wird. Und nichts ist spannender als die Natur. Also wenn man sich 3 oder 4 Jahre mit einem Fuchs beschäftigt, wird es plötzlich ganz, wird es ein Tier, das einem sehr, 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 sehr nah wird und auch sehr, sehr fremd wird. Also diese Ambivalenz der Natur in dem Moment, in dem man genauer hinguckt, hat mich fasziniert bei diesem Buch. Und das habe ich dann mitgetragen in diese Liste der gebliebenen Dinge, weil so fing es eigentlich an. Ich wollte auf das gucken, was wächst, wollte darauf gucken, was man mit dem machen kann, was da wächst. Dann irgendwann festgestellt, eigentlich mache ich das schon seit immer. Ich bin Tochter eines Biologielehrers und wenn ich mir so meine Kindheit wieder hervorhole, dann sehe ich mich sehr oft mit so diesen kleinen Was-ist-was-Büchern herumstreifen oder am Fenster sitzen und gucken, Vögel bestimmen, die da an die Futterkrippe kommen. Irgendwie ist es was, was mein Schreiben schon immer bestimmt hat. Und es war klar, wenn ich einen Roman schreibe, dann muss da Natur drin sein oder dann ist das was ganz Wichtiges. Und diese Diskrepanz zwischen der Natur, die ich da beobachte, und wiederum der Kunst, die meine beiden Protagonisten für sich betreiben, die hat mich auch sehr interessiert. Also wie Natur und Kunst zusammenspielen, zum Beispiel in diesem Stillleben der alten Meister und wie sich die beiden da einrichten.
Der Fuchs kommt übrigens auch vor in dem Roman, ein Märchen über einen Fuchs. Es gibt auch immer ganz kurze kleine Märchen, die eingestreut werden. Die Welt als Spiegel in einem Stecknadelkopf. Sie haben das gerade beschrieben. Es geht um das genaue Hinsehen, das Glück. Das sind schon die kleinen Dinge in der Tasche, heißt es da einmal. Ist es das, die kleinen Dinge? Jetzt gibt es ja auch so einen Modebegriff, Achtsamkeitsschulung. Aber vielleicht ist ja auch was dran.
Das Glück in den kleinen Dingen liegt.
Gerade in der Natur, wenn man genau hinschaut. Also da kommt es ja auf das genaue Hinschauen an und nicht das Zertreten der Schnecke, die am Boden entlangläuft, weil man nicht aufpasst.
Ja, sowieso. Ich glaube, ich habe sehr achtsame Protagonisten in der Hinsicht. Die versuchen ja auch irgendwann, sich vor allem aus der Natur zu ernähren. Auch eine spannende Idee. Glück, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat es was unheimlich Friedliches, finde ich, etwas beim Wachsen zuzusehen. Allein wenn ich anfange, meine Sprossen zu ziehen in der Küche oder Ableger von Pflanzen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, im kleinen Topf auf der Fensterbank, was da für ein Glück drin steckt, wenn Kato versucht, da zum Beispiel Rosmarin anwachsen zu lassen und sich auch die Vögel anguckt, die da vorbeifliegen, die Schnecken, die Insekten, auch Angst hat vor Insekten. Also Natur ist natürlich mit einer Ambivalenz behaftet und ist auch nichts, was Glück produziert, sondern Natur ist erstmal da. Das Glück muss dann in einem selbst entstehen beim Anblick.
Ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch. Greifst du in einen Fluss, ist das, was du berührst, das Letzte von dem, was vorbeigeflossen ist und das Erste von dem, was kommen wird. Das ist Gegenwart. Leonardo da Vinci soll das gesagt haben. Dieses Zitat eben auch aus Ihrem Roman. Und dann sagt Cato zu Mirren, komm, lass uns Gegenwart machen. Gegenwart machen, wie geht das?
Gegenwart machen ist den Moment wahrnehmen, vielleicht das, einfach so, den Moment wahrnehmen. In dem Moment, in dem Buch, ist es eher eine Aufforderung, komm her, küss mich, wirf mich um, mach irgendwas mit mir, damit ich mich spüre und mein Glück spüre. Es ist, glaube ich, eher so die Aufforderung, glücklich zu sein und so einen Liebesfluss zu starten, gewissermaßen. Ja, das ist natürlich Gegenwart in dem Moment, wo man sich spürt und auch das Glück spürt. Es ist ja selten so, dass man in dem Moment, wo man glücklich ist, weiß, dass man glücklich ist, aber sie versuchen es halt.
Ein Roman, der die körperliche Liebe schildert, auf eindrucksvolle Art und Weise. Die beiden lieben sich. Das ist auch ein sehr saftiges Lieben, ein sehr lebendiges Lieben der beiden. Meine Erinnerung sollte eine Zukunft sein, heißt es auch in Ihrem Roman. Welche Rolle spielt denn das Erinnern für die Zukunft?
Das sagt Mirren in einem Moment, wo die beiden eigentlich die Hütte entdecken und noch gar nicht genau wissen, dass es ihre Bude wird. Cato hat in dem Moment, als sie die Hütte sieht, sofort Erinnerungen an all ihre Kindheitsferien. Bei Mirren ist es ein bisschen anders, weil es da nie irgendwie große Ferienreisen gab und nicht so viel Glück in der Kindheit. Deshalb soll da Glück gemacht werden oder Erinnerung gemacht werden. Also vielleicht auch das noch eine Frage zu der Gegenwart. In dem Moment, wo ich Gegenwart mache und spüre, forme ich natürlich auch meine Erinnerungen und formiere die für mich selbst.
Gibt es auch einen großen Gegenspieler, auch eine geheimnisvolle, seltsame Figur, Karol Babinski. Eine ganz wichtige Figur in Ihrem Roman, dieser Babinski, ist eine ganz unheimliche Gestalt, die immer, ich zitiere, wenn er mich ansah, mir das Gefühl vermittelte, dass er mehr wusste über mich als ich. Wer ist dieser Babinski, der auf einem Beginenhof wohnt?
Karol Babinski ist ein polnischer Künstler, der schon lange in Antwerpen ist und der eine unheilvolle Rolle spielt in beider Leben eigentlich. Also er hat mal versucht, Cato so ein bisschen zu verführen. Es gibt auch eine kleine Episode mit einer Ex-Freundin von Cato. Babinski ist auch so eine Figur, die hat sich da so ein bisschen reingeschlichen, ehrlich gesagt. Er ist ein bisschen das Unheil, was über die beiden kommt und hat einen Begriff von Kunst. Also er möchte Menschen an Grenzen führen, möchte, dass Menschen sich selbst befragen, auch wenn die selbst das erstmal gar nicht möchten. Aber er versucht sie irgendwie dahin zu führen, dass sie in ihr Innerstes gucken. Mirren möchte das nicht und ist da auch sehr deutlich, aber Babinski bringt beide eigentlich in ungünstige Situationen in diesem Buch.
Er ist ein geheimnisvoller Mensch, er legt Archive an und er ist auch auf eine bestimmte Art und Weise auch übergriffig, denn er baut lückenlose Menschen, er weiß alles, er erzählt den Menschen alles, er erzählt ihnen, woher sie kommen, wohin sie gehen, er füllt jede Leere aus. Das ist eine Ordnung jenseits des flirrenden Lebens. Also ist der das Gespenst, der sagt, wer ich bin, obwohl ich gar nicht so bin?
Ja, und wir wissen ja, dass wir uns niemals lückenlos erfassen können. Das ist ja eine Chimäre, dass wir eine Person sind mit wirklich einer konsistenten Geschichte und einer konsistenten Persönlichkeit. Babinski versucht sowas herzustellen und versucht auch andere Menschen denken zu lassen, dass so etwas geht. Das kann fatal enden.
Es gibt wunderbare Sätze in Ihrem Roman, da könnte ich jetzt ganz viel zitieren. Ein Satz hat mir auch gefallen. Muskeln können im Umarmen wachsen. Was also ist die Liebe? Da geht es natürlich auch in Ihrem Roman um diese Frage. Was also ist die Liebe?
Oh, was für eine Frage. Was ist die Liebe? Cato würde sagen, die Liebe ist in dem Arm eines geliebten Menschen zu erfahren, also in der Nähe zu einem geliebten Menschen. Da passiert die Liebe und da wachsen die Muskeln, die man braucht für alles andere. Mirren würde sagen, die Liebe ist Cato.
Ich weiß nicht, wohin ich gehöre, sagt Mirren, aber das ist ziemlich am Anfang des Romans. Und kommt sie dann im Laufe des Romans einer möglichen Antwort näher?
Ja, es gibt natürlich diesen Cato-Moment. Cato ist das, was Zugehörigkeit bedeutet für Mirren. Aber vielleicht würde ich zu viel verraten, wenn ich jetzt die Figur zu sehr auseinanderpflücke mit dem, was sie erkennt am Ende. Ich glaube, das möchte ich auch tatsächlich ein bisschen offen lassen.
Es bleiben am Ende des Romans aber ohnehin noch genug Geheimnisse übrig. Ein Haufen Details, die nebeneinander, übereinander, untereinander gehängt werden, ergeben dann ein einziges Gemälde. So definiert Cato ihre Arbeit. Das ist doch auch, was Literatur macht und was Literatur kann, oder?
Ja, und ich habe was versucht mit diesem Buch, nämlich tatsächlich so etwas wie in den Kapiteln jeweils Stillleben übereinander, umeinander, hintereinander, voreinander zu hängen. Also tatsächlich sowas wie in den Kapiteln so eine Mikrohandlung oder Mikrohandlungen zu einem großen Gemälde oder Romangemälde werden zu lassen. Wenn mir das so ein bisschen gelungen ist, würde mich das freuen. Vielleicht zu der Frage, was Kunst tun sollte. Also Kunst ist für mich etwas, in das ich hineingehe und verändert wieder hinauskomme. Also das kann alles sein. Das kann eine Malerei sein, das kann ein Buch sein, das kann sogar ein Essen sein, ein kulinarisch wunderbares Essen. Also wenn ich irgendwo hineingehe und dann wieder hinausgehe, das Buch zuklappe, meine Augen zumache, dann muss irgendwas in mir sich verändert haben. Dann würde ich sagen, es ist Kunst und ich möchte auch, dass Fragen offen bleiben. Wenn mir das in irgendeiner Weise gelungen ist, dann freue ich mich sehr. Ich habe es probiert.
Am Ende müssen Sie uns auch noch verraten, was könnte denn auf der Liste der gebliebenen Dinge stehen?
Bei Mirren und Cato stehen genau Ihre Namen auf der Liste.
Vielen Dank, Katrin Schumacher. Liste der gebliebenen Dinge, so heißt Ihr Debütroman, ein Buch über die Liebe, über die Geheimnisse der Liebe, über die Kunst, über die Geheimnisse des Lebens, über Zeit und Vergänglichkeit, ein poetisches, kluges Meisterwerk, das einem die Augen auch für das Schöne und Wahre in der Welt öffnet. Das Buch Liste der gebliebenen Dinge ist im Verlag Leikamp erschienen. Es hat 216 Seiten, kostet 24,50 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.